Alter.
Hä, das ist jetzt offiziell unser Markenzeichen vom Podcast.
Nein, ab nächstem Mal machen wir das nicht mehr.
Alter.
Vor allem ist es dein Markenzeichen.
Das stimmt.
Ja, wir fangen an mit einem sehr spannenden Thema, Jeremys neue Tracking-Uhr.
Genau, ich zeig sie jetzt nicht, weil ich will keine Werbung dafür machen, ja. Aber da sehe ich so, wie viel ich geschlafen habe und so. Und wirklich, die letzten 3 Tage, 27%, 43%, es ist ja fatal. Was machen wir mit uns?
Ich habe das Gefühl, diese Uhren, die einem so den Schlaf anzeigen,
yeah,
wenn die einem so anzeigen, man hat nur 25%,
yeah,
und eigentlich geht es einem aber 35%,
yeah,
dann bringen die einen auf die 25%, einfach weil man das sieht. Aber andersrum genauso. Man fühlt sich eigentlich nur so 80%, sieht aber in dieser App, Alter, ich bin 98% ausgeruht.
Ja, ja,
geil, Mann, voll der gute Tag.
Bruder, ich war eigentlich so ganz okay, bin gut aus dem Bett gekommen, Digga, hab das gesehen, hab mir gesagt, direkt
schlechte Laune.
Digga, schlechte Laune, Digga. Hab gesagt, ey, ich kann so nicht weiterleben. Motivational Speech an mich selber gehalten.
Ja.
Naja.
Ja, Leute. Wollen wir direkt mit dem Thema anfangen, unserem Hate?
Achso, ja, wir können gleich auf den Hate zu sprechen kommen.
Wir haben nämlich gerade so ein paar Clips von uns gesehen. Und die Comments waren voll mit, voll die Red Flags. Die beiden sind voll unsympathisch geworden, seitdem die einen Podcast haben und so. Und sonst lese ich keine Kommentare. Jetzt habe ich es aber das erste Mal doch getan. Das war natürlich ein harter Fehler. Man muss sagen, die meisten Kommentare kommen immer von so TikTok-Clips. Da wird es ja auch oft aus dem Kontext gezogen.
Ja, Sir.
Aber ich finde so was Krasses irgendwie.
Ja, man muss auch sagen.
Das ist schon heftig.
Man muss auch sagen, ne? Also die Clips, die so Hate bekommen und so, kommen gar nicht von dem Adoptivbruder-Account oder nur teilweise, sondern das sind quasi andere Accounts, die sich selber ihre Clips machen. Und dadurch haben wir auch gar nicht die Kontrolle, was wir gerne oben haben und was nicht. Und warum ich das jetzt sage, ist, weil viele Clips sind auch einfach aus dem Zusammenhang gerissen. Zum Beispiel, wo es jetzt lately richtig Videos gab, die auf diesen Clip reagiert haben von mir, ging es darum, dass ich gesagt habe, ich poste Livia, um mit ihr anzugeben vor Typen. Und was die Leute aber nicht wissen ist, wir haben da eine Liste gemacht, was sind Dinge, die man tut, um damit Männer gefallen. So, und dann war es schon erstmal der Zusammenhang, okay, man will jetzt Sachen sagen, die man tut, um Männer zu gefallen. Dann habe ich das gesagt. Und quasi, selbst wenn ich jetzt danach noch einen 10-Minuten-Statement dazu gemacht hätte, was ich damit meinte mit diesem einen Satz, das ist nicht mehr zu sehen auf TikTok. Und deswegen ist es so gefährlich, glaube ich, da auch so Bubbles zu treffen, die halt gar nicht so das Bigger Picture sehen.
Genau, diese Reactions von anderen, die habe ich so früher nie mitbedacht. Also ich bin schon immer noch so, dass ich sage, ich meine, wir entscheiden uns hier hinzusetzen, eine Stunde über uns zu labern, damit so müssen wir rechnen und leben. Aber ich dachte immer so, ja, man kann ja selber dann die Sachen offline nehmen, aber wenn dann ein anderer Typ, der, und viele machen das einfach, weil sie dann irgendein Thema haben oder irgendwas zu quatschen haben oder die, ich glaube, ganz viele gehen immer auf TikToks oder auf Clips, gehen die Kommentare durch und wenn sie sehen, die Kommentare sind negativ genug, dann wissen sie, okay, wenn ich darauf ein Reaction-Video mache, dann wird es ankommen.
100%. Ja, das sind halt auch so kleine Accounts, die springen dann auf, um halt möglichst Cloud mitzunehmen, so auf Kosten von anderen. So.
Und ich meine zum Beispiel auch in eurem Fall, also Livia hat ja ein Statement jetzt gepostet, weil sie auch so aufgeregt hat, wo sie sagt, dass sie es gar nicht checkt
und
dass sie es ja voll was Gutes findet. Das ist ja schon mal, also dann kann die Beziehung ja schon mal nicht so ungesund sein, wie die Kommentare schreiben, wenn ihr beide damit so happy seid. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ziemlich legit.
Ja, ich mache jetzt mal ein Statement dazu, zum Inhalt von diesen Videos, die da die ganze Zeit online kommen gegen mich. Also ich poste Livia und ich poste Livia, um anzugeben, aber ehrlich gesagt nicht nur vor Männern, sondern auch vor Frauen. Ich will generell mit ihr angeben und mit ihrem Aussehen. So, jetzt habt ihr erstmal eure Hateline. Normalerweise würde man jetzt für einen TikTok wegcutten und jetzt hättet ihr euren zweiten Clip, auf den ihr haten könnt. Aber jetzt kommt die Einordnung. Obviously finde ich meine Freundin sehr gut aussehend. So, und ich meine, man braucht Livia anschauen und man checkt, dass sie sehr, sehr gut aussieht. Und es ist aber nur eine der Dinge, oder es ist eine der Sachen, wofür ich sie liebe, obviously. So, Alter, habe ich jetzt das erste Mal gesagt, dass ich sie liebe? Egal, vielleicht richtiger Zusammenhang. Aber so, es ist eine der Sachen, die ich so an ihr wertzuschätzen weiß.
Also ich muss sagen,
wie kommt das rüber?
Also den Clip, der hat ja wirklich viel Hate bekommen und ich check's schon nicht. Also ich hatte ja auch eine Freundin und auch wenn sie mich gepostet hat, ich habe mich jedes Mal so gefreut, sie zeigt anderen, nicht anderen Typen, einfach anderen Menschen, dass sie mich hat und das sind immer schöne Bilder von uns, wie man zusammen Dates hat oder so. Also ich weiß, die Kommentare wollten so ein bisschen drauf abzielen, dass du sie irgendwie so als Objekt siehst oder so, aber jeder, der ja ein bisschen mehr sich irgendwas anschaut, weiß ja, dass sie kein Objekt für dich ist, was für mich schon relativ selbstverständlich ist.
Ich will sagen, ich poste auch nicht nur Aussehensbilder von ihr, wir posten auch Videos zusammen, wo wir zusammen lachen, wo wir zusammen tanzen und da schreibt ja auch keiner, du findest, sie sieht gar nicht gut aus, weil du machst nur Sachen mit ihrem Charakter. Also du postest nur Sachen mit ihrem Charakter. So checkst du, nur weil ich jetzt... Nur weil ich jetzt in diesem Video sage, dass ich sie poste, weil ich ihr Aussehen gut finde, mache ich doch überhaupt keine Aussage darüber, ob ich sie jetzt vom Charakter her toll finde. So, was obviously so ist. Ich habe bis jetzt...
Kann jemand einen obviously Counter bei Jeremy machen in den Kommentaren?
Ich habe 100 Videos gepostet, wo ich nur mit ihrem Charakter quasi flexe. Ich freue mich, dass sie so ein cooler Mensch ist. Ich will sie zeigen, wir lachen zusammen, wir pranken uns gegenseitig und so weiter. Und dann poste ich ein Video, wo ich sage, ich poste ein Foto von ihr in der Story und alle sagen, du reduzierst sie auf ihr Aussehen. So, what's the fucking point? So, obviously ist sie für mich nicht nur eine gut aussehende Chaya.
Ja, gut. Haben wir das einmal abgesprochen hier zum Start. Ich würde jetzt doch direkt reinstarten mit der Barkeeper-Ausbildung, weil wir haben gemerkt, oder ich habe gemerkt, immer wenn wir über diese Barkeeper-Ausbildung in Sydney reden, kommen voll viele Kommentare, wo wir die gemacht haben, wie das war, wie teuer war das und so. Und ich habe gemerkt, oder wir haben gemerkt, wir haben nie drüber gesprochen. Und das war eigentlich echt ein cooler Ausschnitt aus unserem Leben, oder? Also wir sind direkt 100%. Nach dem Abi, haben wir uns wirklich spontan dazu entschieden. Jeremy und ich waren spazieren. Ich habe ihm gesagt, ey, ich fliege jetzt nach Australien für ein Jahr und mache eine Barkeeper-Ausbildung. Willst du mit? Und Jeremy hat einfach gesagt, ja.
Ja, Mann.
Hat sich dann das Geld geliehen von seiner Mutter und hat die Barkeeper-Ausbildung gemacht mit mir zusammen. Und wir sind dann direkt nach Sydney geflogen, kamen an und die Ausbildung ging eigentlich auch schon los. Das war... In so einem, ich glaube, 10-Bett-Hostel haben wir da gepennt in Sydney. Ich kann Hostels nur empfehlen, Leute. Ist echt was Geiles. Auch so mit vielen Leuten im Zimmer. Ist irgendwie, ja, muss man mal machen. Einfach so am besten ein Jahr oder ein halbes Jahr von Ort zu Ort in so Hostels. Da lernt man so verrückte Leute kennen. Da lernt man 16-Jährige kennen, die von zu Hause irgendwie ausbrechen. Man lernt aber auch 50-jährige Pärchen kennen, die jetzt nochmal zusammen reisen gehen. Ich finde Hostels so krasse Orte irgendwie. Alle labern mit allen, dann kommt man nach Hause, dann bumsen zwei Leute über einen im Stockbett oder so. Ja, das hört sich jetzt erstmal nicht so cool. Aber es ist irgendwie eine Erfahrung. Also es passiert viel. Dann klauen sich Leute Essen und so.
Digga, also ich finde Hostels schon Absturz, Bruder. Ich sag ehrlich, also diese 2 Monate waren alt oder diese 3 Monate. So, und danach habe ich echt genug gehabt davon. Also wirklich, es ist so... schmutzig, laut, null Privatsphäre. Du bist keine Sekunde am Tag alleine.
Aber ich finde, das ist so, keine Ahnung, man hat so die Phase im Leben, da gehört das irgendwie dazu. Auch wenn wir gehen jetzt ja nach Bali. Wir haben auch überlegt, ob wir dann in so eine, also wir gehen 2 Wochen zusammen nach Bali und dann gehen Livia und Jeremy in so ein Wellness-Hotel oder so. Und ich gehe noch mit Freunden nach Uluwatu oder irgendwo in Bali auf eine Insel oder so. Dann haben wir auch überlegt, ob wir in so eine Villa gehen, weil die da echt günstig sind oder Hostel. Und wir haben safe gesagt, Hostel, so ein geiles Party-Hostel, so wirklich zu 8 im Raum mit irgendwelchen Fremden. Findest du nicht, das gehört so irgendwie mal dazu?
Ja, ich finde es auf jeden Fall...
Ich habe voll gute Laune heute.
Ich find's eine Woche lang cool, aber ich finde es so, halt so als Lifestyle finde ich es halt kranken Scheiß, Digga.
Gut, was heißt Lifestyle? Für so ein halbes Jahr, so ein kleiner Ausschnitt nach dem Abi oder so?
Ja, es ist auf jeden Fall okay. Ich meine, vor allem so nach dem Abi, ich finde, man muss auch mal irgendwann im Leben so broke gelebt haben. So, und ich finde, wir haben die Phase mitgemacht mit dem Broke-Leben, aber nicht lang genug. Wir hätten länger broke sein können, Loki.
Aber ich meine gar nicht so dieses Broke-Sein. Ich meine jetzt auch nicht, was man isst oder so, oder dass das günstig ist. Ich meine einfach so, dass man sich so einen Raum teilt mit Leuten und Essen und dann regen sich Leute drüber auf, weil manche nicht abwaschen und dann guckt man, wie man das, ich weiß nicht, find's irgendwas Interessantes, dann regen sich Leute auf, weil es sind dann immer dieselbe Art von Menschen, die nicht den Abwasch machen. Mhm. Und dann regen sich immer die andere Art von Menschen drüber auf, dass der Abwasch nicht gemacht ist.
Ja.
Und dann gibt's so die coolen Jungs, die ihren Abwasch nicht machen, habe ich vielleicht auch mal nicht gemacht. Und dann gibt es die,
cool.
Dann gibt es die Übernetten, die dann wirklich für andere den Abwasch machen, nur damit das Hostel sauberer ist.
Ja,
gibt die Leute, die ultra sauber in ihren Zimmern sind. Es gibt die Leute, die scheißen auf alles. Die ficken einfach auf voller Lautstärke im selben Raum mit 7 anderen, was ich auch insane finde. Ja. Also ich hatte ja auch ab und zu mal was mit einer auf der Reise, aber jetzt so in einem 8er-Raum ohne Rücksicht auf andere zu smashen.
Das ist Loki auch ein Fetisch. So, man will halt gesehen und gehört werden. Ist einfach so. Ja, oder wenn du...
Ich kann mir schon verstehen, man ist so rallig, man hat keinen anderen Ort. Sie ist im Hostel, du bist im Hostel. Dann denkt man, es ist ruhig, man ist betrunken, man rafft nicht, wie laut man ist.
Meine Mama hat gesagt, so, weil man baut ja so bis, keine Ahnung, bis 21 ist man ja in der Entwicklung. Und ich glaube auch vom Charakter her ist man bis 25 oder so in der Entwicklung. Und man braucht so Social Challenges... Also man muss halt quasi gechallenged werden auf Empathie und so weiter, damit man das richtig entwickelt. Und Meine Mama hat mich zum Beispiel früher immer in so...
Pfadfinder.
Wir waren ja, meine Mama ist ja alleinerziehende Mutter mit mir gewesen und dann waren wir immer bei, ich habe keine Geschwister, und dann waren wir immer in so Feriencamps und so Zeug und da waren halt andere Kinder. Und wenn du Geschwister hast, dann hast du deine abgeschlossene Welt. Du hast Mama, Papa und Schwester. Und dann kannst du den ganzen Urlaub lang, egal wo du bist, immer in dieser Bubble bleiben. So, du kannst mit deiner Schwester spielen und dann bist du am Essenstisch abends. Aber so, quasi, wenn ich mit meiner Mama alleine gegangen bin, ich musste in den ersten 2 Stunden neue Freunde suchen. Die ganze Zeit, immer. Es gab keinen Urlaub ohne, weil ich kann ja nicht mit meiner Mom Lego spielen. So. Und alleine habe ich auch keinen Bock gehabt. Und so ein bisschen ist das wie die Mini-Version von einem Hostel, weil du bist im Hostel gezwungen zu interagieren mit anderen Menschen. Und das ist das, was mir dann auch übelst auf den Sack ging.
Auf den Sack ging?
Ja, Bruder, ich fand das nach...
Ich check das, wenn man das so 5 Jahre macht. Aber Junge, du warst da 1-2 Monate.
Naja, ich habe gesagt, 1-2 Monate fand ich es cool, aber wir haben ja schon länger gemacht. Ich fand zum Beispiel dann auch, wir haben danach ja in einem richtig riesigen Haus gelebt, mit unglaublich vielen Leuten, mit, keine Ahnung, 12 Leuten oder so.
12er WG.
Und so da hat... bin er echt öfters nicht in die Küche gegangen zum Kochen, weil ich keinen Bock hatte, so auf andere Leute zu treffen, so abends, also nicht so entspannt bin oder so. Und dann musst du irgendwelchen Smalltalk führen mit Halbfremden. So, manchmal will man einfach seine Ruhe haben und ich finde, zu Hause ist so voll der Spot, wo man das braucht. Und ich bin auch jemand, der zum Beispiel gut alleine leben könnte. Ja. Sogar sehr gut.
Ja, gut. Das ist halt voll die Typsache. Das ist ja bei uns immer so. Ich würde ja es jederzeit bevorzugen, mit anderen Menschen zu sein als alleine. Mhm. Weil ich es einfach entspannter finde. Lieber bin ich in der Küche und quatsch mit irgendjemandem. Oder was heißt quatschen? Einfach diese Anwesenheit. Es fühlt sich nicht so alleine an. So auch auf der Couch. Man muss gar nicht reden, aber dann ist einer hier und einer da.
Ja, nee. Naja. Ich mag alleine sein, ist schon was Schönes für mich. Ist auch so ein bisschen. Also ich bin ja konstant mit dir, da werden wir nachher auch noch drüber reden.
Ja, Leute.
Aber so, du hast gar nicht die Möglichkeit, so richtig mal auf dich selber zu hören, wenn du die ganze Zeit irgendjemand anderen reden hörst. Oder wenn du die ganze Zeit in so einer Interaktion bist. Ich glaube, wenn man so selber mal mit sich alleine ist, dann arbeitet man seine eigenen Probleme auf, dann beschäftigt man sich mit sich selbst.
Alter.
Respectfully.
Lebenscoach.
Nee, aber ich meine...
Ja, nee, ich verstehe es voll. Also wirklich.
Also ich brauche wirklich regelmäßig einfach mal so Abende, wo ich 4 Stunden lang alleine bin in meinem Zimmer. Nicht
ich glaube, das ist bei den meisten so. Oder bei allen.
Ja, aber ich würde sagen, bei dir ist das nicht so. Ich glaube, du würdest in jedem Fall eine Social-Interaktion vorziehen. Das habe ich noch nie erlebt, dass du gerne alleine wärst.
Das stimmt und das finde ich irgendwie krass. Es ist ein Sonntag, 22 Uhr.
Ja.
Ich bin schlecht gelaunt, ultra müde, habe nichts gegessen und noch eine Sache, die so ähnlich ist, irgendwas Schlechtes.
Ja.
Und dann fragt mich ein Freund, ob ich was machen will, worauf ich gar keine Lust habe.
Ja.
Würde ich es machen.
Ich weiß, 100%.
Ich würde immer das Haus verlassen.
Das stimmt.
Aber ich glaube, vielleicht ist es auch irgendwie so ADHS oder so. Ich will halt immer irgendwas machen. Also ich gehe auch jeden Abend 1-2 Stunden rumlaufen, spazieren oder so.
Mhm.
Ich habe nicht mal einen Plan. Ich gehe ganz oft immer zum Supermarkt, laufe dann 1 Stunde rum, kaufe mir dann ein Wasser, weil ich eigentlich gar nichts brauche.
Mhm.
Das ist einfach so, ich weiß auch gar nicht, man könnte denken, das ist irgendwie deep, aber vielleicht ist es gar nicht deep.
Ja, aber ich finde es schon außergewöhnlich, weil also du brauchst diesen refreshing Moment nicht, so, wo du einfach mal deine Ruhe hast. So, deswegen wundert es mich eigentlich auch, dass du Hotelzimmer alleine willst, immer, weil also quasi wir
Hotelzimmer haben die Option, muss ich alleine
zusammen
sein.
Ins Hotelzimmer zu gehen oder alleine, aber das sind wahrscheinlich dann so eher andere Sachen, wie zum Beispiel, dass du Jackson möchtest und so alleine.
Ja.
Ja,
ja das ist mit der Grund. Und ich so ein Bett teilen, so, ich mag Gesellschaft, aber so viel Gesellschaft dann auch nicht.
Bro.
Aber es ist auch nicht so, dass wenn ich dann alleine bin, ich unglücklich bin. Man könnte ja dann denken, ich muss immer mit anderen sein.
Mhm.
Aber wenn ich dann mal alleine bin und kein Freund Zeit hat, dann schaue ich einen Film.
Ja, schau ich einen Film. Ja, safe.
Ja gut, wir wollten über die Barkeeper-Ausbildung reden.
Richtig.
Wir waren an diesem 10-Bett-Hostel, sind da eingekommen. Und dann war der erste Tag von dieser Schule. Und ich glaube, wir waren so 30, ich nenne es jetzt mal immer Schüler. Also es war ja schon so, man kam da in diesen Raum, jeder hatte dann so ein Cocktailpult vor sich.
Und stimmt.
So Cocktailstation, die Shaker und die ganzen Sachen. Dann haben wir Bücher bekommen, Schulbücher mit Cocktails drin, mit Anleitungen und so. Und wir waren so 30, 40 Leute, würde ich schätzen. Und die Leute kamen von überall. Norwegen, Amerika, Australien,
ja, Mann.
Europa, Deutschland, Frankreich, Spanien. Komplett Multikulti. Einen Schwarzen gab's nicht.
Schuldig. Doch, ja.
Ja, du, dich halt.
Ja.
Aber ja. Und dann war das wirklich so, man geht so morgens in die Schule, lernt den ganzen Tag Cocktails und wie man so rumflippt, die Cups und so, also die Shaker. Man lernt auch so richtige Tricks.
Also ja, du kannst ja mal sagen, es gab ja 3 unterschiedliche Unterrichtsfächer. Es gab einmal so Theorie, Also quasi, wo man wirklich gelernt hat.
Stimmt, hat man dann gelernt, woher kommt Bier, wie entsteht Alkohol.
Ich hatte einen Moment, wo das mir tatsächlich geholfen hat. Also ganz ehrlich, 90% der Barkeeper-Ausbildung war sinnfrei, würde ich sagen. Oder, das ist so übertrieben. Nee. 60%.
Und ich würde es später nochmal richtig ausrollen, weil sonst kommt das so falsch rüber.
Also, okay. Ja, und ich hatte dann so in dieser Theoriestunde mal so eine Sache aufgefasst, und zwar, dass du dieses Getränk Monkey, was ist das? Das ist Whisky, Monkey Shoulder.
Nein,
das ist
Gin.
Es gibt dann Gin und Whisky.
Ah, okay.
Und auf jeden Fall, dass das so heißt, weil die Leute, die das gemacht haben, haben sich immer die Schulter zerstört, weil die so den Sack mit dem Erzeugnis da auf den Schultern getragen haben.
Echt jetzt?
Ja, und daran habe ich mich erinnert, und ich habe das gesagt, wie nennt sich das denn, bei meinem Schwiegervater, ne? Voll beeindruckt. Cool.
Schwiegervater. Achso, bei Livias Dad.
Ja. Ich wollte nur kennst du diese Situation?
So hast du ihn beeindruckt, krass.
Naja, wir haben halt drüber geredet. Ich habe das dann so am Tisch gedroppt und dann waren alle so, oh.
War das denn Nummer 1 Moment aus der Barkeeper-Ausbildung?
Nein. Aber auf jeden Fall so, es ist dann doch ein bisschen Wissen hängen geblieben. Und der zweite Unterrichtsteil war Flair. Das ist so, ja, wie wirbelt man die Sachen richtig rum? Da kann man nicht nur den Shaker rumwirbeln, sondern auch quasi die Alkoholflaschen oder die Serviette oder den Löffel, also man hat
oder
wirklich alles
gelernt.
Oder
den Inhalt oder die Limetten, das Eis.
Genau, also alles. Quasi wie kann man Sachen rumwerfen, sodass es cool aussieht, also im Nachhinein halt todesunnötig so.
Flair war einfach Coolness.
Ja, genau, so. Ja, heißt
hey, gar nicht unnötig, ich würde sagen, das ist das, warum man so einen Barkeeper-Kurs machen will, um so coole Flips und so zu lernen.
Ja, habe ich nicht einmal gemacht, jemals als
Aber
Barkeeper.
Aber das würde ich sagen, ist dein Problem. Weil du hättest das machen können.
Ja,
du hast
dich
halt aktiv dazu entschieden, das nicht zu machen.
Ja, safe, alles gut.
Oder?
Ja, 100%. Ja. Ich habe mich auch dazu entschieden.
Also ich glaube, es gibt bestimmt auch Leute aus dem Barkeeper-Kurs, die jetzt Barkeeper sind und das richtig machen und voll cool hinter der Bar sind.
Ja. Und dann das dritte und letzte Fach war Freepour. Und da ging es quasi darum, wie trifft man möglichst die Maßeinheiten, die man braucht. Also 30 Milliliter sollen 30 Milliliter werden, ohne dass man quasi sieht, wie viel man jetzt wirklich gekippt hat. Macht das Sinn?
Genau, man hat ja so einen Messbecher normalerweise, für alle, die Videopodcasts hören. Ich nehme jetzt mal hier diesen Deckel und dann pourt man das da rein und da sind 30 Milliliter und dann macht man es in den Shaker. Und beim Freeporn nimmt man die Flasche und zählt quasi im Kopf. Oder 1, 2, 3, 4 und dann muss man auf so 15 Milliliter kommen und man darf, ich glaube, man dürfte bis zu 2 Milliliter abweichen oder einem.
Genau.
Und das ist schon echt wenig, würde ich sagen.
Ey. Ich sag ehrlich.
Und du hast so geschummelt.
Das ist vielleicht mal der perfekte Gelegenheit zu sagen, frech, dass wir uns so durchgecheatet haben durch die Prüfung. Digga, geisteskrank.
Du.
Ja, okay. Digga, beim Freepour, Digga, da gab es dann so eine Prüfung, ne? Jeder musste halt so, der hat Einheiten gesagt, wie viel man reinkippen musste, und dann hat man das halt so gemacht. Und dann ist er immer so rumgelaufen, um zu kontrollieren. Und immer wenn er nur die kleinste Bewegung weg von mir gemacht hat, gehe ich nochmal schnell mit der Flasche dran und kipp so nach. Ich habe dann immer so geguckt, wie viel ich habe, so ganz schnell, und dann nochmal ein bisschen nachgekippt. Digga, ich schwöre, ich habe von 10 Flaschen, die wir da gekippt haben aktiv, also gefreepourt haben, habe ich, glaube ich, 6 nochmal bearbeitet im Nachhinein.
Das heißt, du wärst ja eigentlich richtig schlecht gewesen.
Ja, 100% wäre ich schlecht gewesen, Bruder.
Ihr müsst euch vorstellen, es war dann schon so, man hatte rechts einen Shaker und links einen Shaker und er sagt, rechts 15 Milliliter, links 25. Und dann muss man gleichzeitig mit beiden Flaschen machen, mit einer früher aufhören und mit der anderen. Also es ist schon gar nicht so leicht. Also es ist jetzt auch kein Hexenwerk, also es ist niemand durchgefallen.
Ja.
Vielleicht wäre Jeremy durchgefallen.
Ja, und genau, dann Theorie, da hat man so Tests geschrieben mäßig, aber das war, glaube ich...
Theorie war das Schwerste mit Abstand.
Ja, aber es war schon, also das fand ich jetzt machbar.
So. Boah, krass. Ich fand es andersrum, ich fand die Theorie echt ätzend. Also man musste schon jeden Tag, hat man 5 bis 10 neue Cocktails gelernt und man musste sie halt fehlerfrei können. Sobald man einen Fehler hatte, war der Cocktail im Test, man hat jeden Tag einen Test geschrieben, ungültig. Und dann war es halt sowas wie Zitronenschale statt Limettenschale oder die Gläserart, ob das Glas ein bisschen höher ist oder niedriger oder ob der Cocktail mit Eis ist oder ohne Eis oder ob er mit Eis geshaked wird oder ohne Eis oder ob er überhaupt geshaked wird. Also das kann ich jetzt gar nicht alles sagen, was es da für Mini-Variationen gab oder ob es 15 oder 20 Milliliter sind, was ich zum Beispiel immer kritisch fand. Ganz oft war es 10 Milliliter Zuckersirup und 15 Milliliter Zitronensaft.
Ja.
Und dann gab es ja Cocktails, da war es andersrum. Oder Zitronensaft statt Limettensaft. Das dürfte man alles nicht verwechseln. Ja. Aber das ging alles. Und das Coolste an dieser Barkeeper-Ausbildung, finde ich, war, dass man in einem neuen Land war mit 30 anderen jungen Leuten, die alle sich entschieden haben, eine Barkeeper-Ausbildung zu machen. Was bedeutet, man hat sich jeden Tag in dieser Barkeeper-Ausbildung eine reingetrunken. ist dann kurz nach Hause gegangen, ins Hostel, hat sich was zu essen gemacht und ist dann eigentlich um, ich sag mal, 18, 19 Uhr direkt zum Barhopping übergegangen. Und ich glaube so die ersten 10 Tage, Jeremy war da nicht dabei, aber hatte ich so eine Streak, da war ich jeden Tag aus. Und das war so, ich war nach dem Abi, ich war nur so meine mittelgroße Stadt gewöhnt. Und dann ist man in so einer neuen Stadt Sydney mit neuen Leuten. Man ist den ganzen Tag, mixt man Cocktails und trinkt, die geht dann abends in neue Bars, in neue Viertels, geht danach in den Club, lernt lauter neue Leute kennen, lernt Mädels kennen. Also das kann ich wirklich nur jedem wärmstens ans Herzen legen. Und es gab auch tatsächlich Leute, die haben keinen Alkohol getrunken, die waren auch immer dabei und hatten Spaß. Also ihr könnt sogar eine Barkeeper-Ausbildung machen, ohne Alkohol zu trinken.
Ja, aber das ist schon schwierig, sage ich. Bruder, weil allein so, es gab halt immer so Tastings und so auch. Und so generell, also zumindest die Barkultur in Australien ist halt schon sehr alkoholfixiert. Also wir können ja auch gleich nochmal erzählen, so was danach so abging. Aber ich würde sagen, also es gab keinen Barkeeper, der nicht getrunken hat. Also bei uns zumindest.
Aber man hätte es auch einfach machen können ohne. Also keiner wurde da gezwungen zu trinken.
Nee, nein, so. Keiner wurde gezwungen, ja. Aber es ist halt, ne, es ist genauso.
Es liegt natürlich nahe,
klar. Alkohol ist halt ständig präsent, die ganze Zeit um dich rum. Und also es wird.
Du aber schon, das ist ja bei einer Barkeeper-Ausbildung klar. Ich meinte ja nur quasi, wenn man jetzt denkt, man kann die nicht machen, weil man keinen Alkohol trinkt, ja, ist es
safe,
nicht so.
Safe,
man kann jede Prüfung schreiben, man kann jeden Cocktail mixen, man kann in jede Bar mitkommen. Ja. Im Hostel und so, sowieso. Man macht auch viele Aktionen zum Beispiel. Dann geht man in den Park in Sydney oder zum Opernhaus oder man, es gibt so, ich glaube zwei, dreimal die Woche immer so Aktionen, die man macht, auf irgendwelche Märkte gehen, man lernt halt die Stadt kennen.
Ja. Loki, so ich habe mich ja bei dem Freeport durchgeschummelt, aber ich habe mich auch bei der Gesamtprüfung so durchgeschummelt. Es gab dann am Ende halt so ein Zertifikat, ne, was man bekommen hat mit Prozenten und so einer Note eben und mir war eigentlich relativ klar, dass ich durchfallen würde.
80% glaube ich musste man schaffen.
Genau, 80%, ich denke ich wäre so bei 75 gelandet oder so, man hat das schon mal im Kopf überschlagen und Digga, in der Nacht, da waren wir feiern, so mäßig oder halt so wieder aus und dann so in der Nacht vor der Abgabe von diesen vor der Zertifizierung habe ich den Barkeeper-Lehrer zusammen mit einer Schülerin erwischt und das ist natürlich ein absolutes No-Go und ich sehe die da so, wie die, ich bin auch übelst random gelaufen. Ich habe, glaube ich, mit meinem Dad telefoniert wegen Zeitverschiebung so um 2 Uhr nachts. Und dann sehe ich die da so an so einer Laterne und da haben wir so rumgemacht mäßig. Und dann sehen die mich so. Und es war wirklich so ein kurzer Moment. 3-4 Sekunden Stille. Alle haben sich nur angeschaut. Dann sie schaut ihn an, er schaut sie an, sie beide schauen mich an. Und dann bin ich losgerannt. So mäßig. Ich war halt auch besoffen so. Ja. Ich war besoffen so.
Das habe ich bis heute nicht gerafft, warum du losgerannt bist. So dramatisch.
Ich war besoffen, ich fand es witzig so. Und dann, ich glaube, ich habe dann während dem Rennen irgendwie auch aufgelegt, so mit meinem Dad mäßig. Und dann ist sie mir so hinterhergerannt, also die Schülerin, und hat dann so gesagt: Hey, hey, haben wir Englisch geredet? Ja. Esme, klar, ja, Englisch geredet, ja. Und dann so.
Engländerin.
Nee, und dann halt so sagt sie so: Ja, ey, also, du weißt, alles gut, wie geht's dir heute? War so übertrieben nett, man hat so richtig gemerkt, Bro, was ist das, Digga? Alter, wie hat du nicht gefühlt, dass er gerade so Grimassen gemacht?
Entschuldig. Ich mach's. Okay, weiter.
Das war süß. Und nee, dann war sie halt so voll nett, so übertrieben nett und hat dann so gefragt, so, ja, und ja, du wirst aber schon keinem erzählen, oder? Weil, naja, es ist ihm schon wichtig, dass du es niemand erzählst, ja? Und dann ich so, ja, okay. Und dann sie so, ja, können wir irgendwas für dich tun? Und ich so, ja, er soll mich einfach nicht durchfallen lassen. Digga, und ratet mal, wer am nächsten Tag, Digga, mit dieser 90%-Note rauslief, Digga.
Junge, er tut so, als ob das so, ja, schau mal, ich glaube, er hat die mies erpresst. Ich habe ja gesagt, lass mich nicht durchfallen, sonst lieg ich euch.
Ja, witzig.
Ich glaube, der Typ war so steinreich.
Ach,
der Lehrer, ja. Das war so ein Däne. Die Dänen sind irgendwie alle reich. Alle Dänen, die ich getroffen habe, waren ultra reich.
Ja, das ist das Volk, was uns überlegen ist. Die Schweden, die Dänen, die alle da. Naja, gut. Okay. Auf jeden Fall. Aber dieses Zertifikat hat Loki eigentlich keine Bedeutung gehabt für die Barkeeper-Laufbahn danach. Also muss man einfach sagen, das hat man für die Zeit gemacht und um so einen ersten Touchpoint zu haben. Aber so, um jetzt wirklich Barkeeper zu werden, muss man so eine Ausbildung nicht machen. Und dieses Zertifikat hat man nie wieder verwendet danach.
Ja, dem würde ich auch zustimmen. Aber wenn man, glaube ich, so ein richtiger Schwitzer ist, also zum Beispiel ich oder wir fanden es einfach cool, so Barkeeper, bisschen Nebenjob. Aber wenn man es richtig ernst meint, glaube ich, kann man da schon echt was lernen, was dann auch später hilfreich ist. Auch so Basic-Sachen, okay, ja, was so No-Gos sind und so. Das lernt man in der Bar nicht unbedingt oder unterschiedlich. Und wenn ihr zum Beispiel vorhabt, so richtig crazy Barkeeper zu werden, dann ist das schon echt sinnvoll. Wenn ihr einfach eine coole Zeit haben wollt, ist es sinnvoll. Aber wenn ihr keine coole Zeit haben wollt und kein richtig guter Barkeeper werden wollt, dann würde ich es eher nicht machen. Achso, und die kostet 2.500 Euro.
Also kommt drauf an, wo.
Plus halt, ne? Unterkunft. Es war schon überall ungefähr gleich teuer.
Ah, ja.
Also quasi, ihr lebt da einen Monat und ihr macht die Ausbildung. 2.500 ist schon echt teuer. Ja.
Punkt.
Punkt.
Und dann sind wir unmittelbar danach, haben wir einen Roadtrip gemacht, gut durch ganz Australien so oder an der Küste lang zumindest, und dann haben wir auch angefangen zu barkeepern, beziehungsweise Hannes hat angefangen zu barkeepern
und ich, das war so cool, ich war in so einem Poolclub Rooftop in Sydney, in so einem
Blödsinn,
Nachtclub.
Du warst
stimmt
im
gar
Nachtclub,
nicht, war in beidem,
Digga, du warst gewechselt, im Poolclub, ich war in beidem,
jedes Mal, wenn ich das erzähle, warst du mich
ja,
runter.
Ja, aber das nicht stimmt, Digga,
es
du
stimmt,
lügst doch.
Es war ein Komplex.
Jeder, okay, sag mal,
du hältst jetzt die Schnauze, ich habe Redezeit. Jeder, der mal in Sydney war, weiß, es gibt das Ivy. Und das Ivy ist der größte Club in Sydney. Und dann auf dem Dach vom Ivy, hupsi, ist Ivy Pool Club. Und ich habe in dem Nachtclub gearbeitet und wurde immer in den Pool Club gerufen, wenn die Hilfe brauchten oder wenn ich es mal hingekriegt habe, eine Schicht zu bekommen. Und das ist so.
Ja, wievielte Schicht war es denn, als
du
das erste Mal in der Pool Club
warst? Scheiße aus Pissoirs gekratzt und war Barback in der Kellerbar.
Ah, das haben wir sogar schon mal erzählt, wenn ich mich gerade erinnere. So hieß schon mal
ich
eine
war
Folge.
In einem Poolclub in Sydney.
Nein,
hab Mädels
du
in Bikini-Drinks gemacht.
Pool
ich war in einem Poolclub.
Digga, du hast da zwei Schichten gemacht.
Ich hab
am Ende
da keine
von der
zwei
Zeit
Schichten gemacht. Nein.
Doch.
Nein, das, ich hab's, mein erstes Probearbeiten war sogar im Poolclub.
Ja, okay, das gebe ich dir.
Ich habe sogar eine
nichts.
Abmahnung bekommen, weil ich eine 5000 Euro offene Rechnung hatte.
Ja, und sonst nichts.
Dollar. War auf jeden Fall verdammt cool, auch in dem größten Club in Sydney zu arbeiten, war echt cool, war eine Experience. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben auch, vielleicht haben wir es auch schon erzählt, aber immer nachts gearbeitet. Also es war schon crazy, mal so eine Schicht um 23 Uhr zu beginnen und dann in einem Nachtclub so durchzuballern die ganze Nacht, weil das war schon Stress. Also da waren so mehrere tausend Leute drin und man hat halt die ganze Zeit Drinks gemacht. Und klar, ich kann Englisch, aber wenn ein besoffener Australier mir irgendeinen Drink sagt, den ich gar nicht kenne, weil wenn man jetzt in so einer ruhigen Cocktailbar, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, in einer ruhigen Bar anzufangen, weil viele Alkoholsorten kennt man nicht und dann sagen die zum Beispiel Jameson. Jameson, ja, oder Wet Pussy oder sowas. Das sind so Drinks, die kannte ich halt einfach nicht. Oder Fireball. Jetzt kenne ich die alle natürlich. Und wenn man das dann so stressig, dann macht dann, ich habe dann immer so geschwitzt und mir voll Gedanken gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade alles erzähle. Du,
das,
ich habe schon unterbrochen.
Achso,
ja, genau. Jeremy war Barback. Barback bedeutet, dass man die Leute, die den richtigen Job machen, nämlich die Barkeeper, die das coole Zeug machen, die nämlich ihre Fähigkeiten zurecht haben und eine Prüfung bestanden haben, für die schneidet er Limetten und füllt das Eis wieder auf, wenn das Eis leer wird. Und wenn der Barkeeper mal einen Blowjob braucht, dann kümmert er sich drum. Also die sind so ein bisschen die Männer für alles.
Digga, das ist so ein Ranzjob. Und mein Barmanager sagt dann so zu mir, you know what? The Barback is what holds a bar together.
Ja, aber kein Barback.
Digga, das sind so diese Sprüche, die man so den Leuten, die am meisten geknechtet werden an einem Ort, sagt, damit die das Gefühl haben, sie haben irgendwie Wichtigkeit.
Und das funktioniert.
Und sie haben Wichtigkeit, das stimmt, aber es ist halt trotzdem der größte Arschleckenjob. Ich habe natürlich Barback gemacht, um dann irgendwann Barkeeper da zu werden. Das war halt schon eine sehr, sehr angesehene Bar, so eine der angesehensten.
Er hatte weniger Schichten als ich im Poolclub.
Ich glaube, ich hatte dann so insgesamt, weiß ich nicht, Es ist dann halt so ein Übergang. Also du kannst dann als Barback quasi immer so Stunden und Sessions machen, in denen du dann halt quasi Barkeeper wirst. Also zum Beispiel, du kommst dann und machst dann so 2 Stunden Barkeeper und 4 Stunden Barback. Und es kommt dann auch an, welche Zeit ist. Zum Beispiel haben wir dann immer Stars drin gehabt. So, wir hatten zum Beispiel, Digga, ich habe die ganzen Namen vergessen.
Aquaman, Jason Momoa oder
wir hatten übelst die krassen Leute drin und so. Und dann ist es halt auch so, dass die dann sagen, okay, now everyone on position und so, weißt du. Und dann ist es halt, ne, dann darf da kein 18-jähriger Barkeeper aus Deutschland darf dann da den Cocktails machen oder so. Aber aber ja, die Anfangszeit, also so die ersten 3-4 Monate waren hauptsächlich Barback und nur so kleine Erfahrungen mit Barkeeper. Und dann hat es so geschiftet und dann hatte ich so meine ersten Full-Barkeeper-Schichten hatte ich dann so, glaube ich, 2 Monate, bevor wir gegangen sind und vorher halt immer so ein Mix-Ding. Aber ich glaube...
Aber die haben dich, also sorry, dass ich bin da bei dem Thema irgendwie schadenfroh, ich genieße das.
Ja, es ist auch witzig.
Weil die haben ihn auch so hingehalten. Ich habe ihn immer gefragt, Jerry, komm doch jetzt zu uns in den Club, weil ich war mit einem anderen Freund im Poolclub, der war im Poolclub immer. Und wir haben öfter zusammengearbeitet und das hat eigentlich schon gebockt. Es war zwar stressig, aber irgendwie war es geil. In einem Nachtclub, es war... Ich liebe es so, in diesen Club zu kommen. Man hört diese laute Musik, es sind die dunklen Lichter, alle sind irgendwie... in einem anderen Modus, da fühle ich mich irgendwie zu Hause. Und dann habe ich zu Jerry mal gesagt, komm doch zu uns, frag doch, ob du wechseln kannst. Und er hat immer so gesagt, nein, die haben gesagt, jetzt bin ich bald Barkeeper und so.
Das stimmt.
Und jedes Mal, wenn ich ihn dann gefragt habe, hat er immer nur Barback-Schichten bekommen.
Ja.
Und so ab und zu mal ein Stündchen oder so.
Ja.
Und vor allem, deswegen geht nach Sydney. Das heißt Maryville. Und Maryville ist so, denen gehört alles. Denen gehören die coolen Bars, die coolen Clubs, der Poolclub. Seine Bar waren auch dieselben Bosse wie meine Bar und der Club. Das hat alles denselben gehört. Und immer am Sonntag, als alle Venues, also alle Bars, Restaurants und so von denen geschlossen hatten, gab es Mitarbeiterparty in der Bar, in der Jeremy gearbeitet hat. Offiziell konnte da jeder hin, aber es war klar, alle Mitarbeiter gehen sonntags immer in Palmas und Co. Und da haben sich alle versammelt und alle haben sich getroffen. Und es war, das war schon krass. Ja. Also erstens haben alle Mitarbeiter immer 50% Rabatt gekriegt, was crazy geil ist. Und dann waren die Kollegen immer Barkeeper, zum Beispiel Jeremy, haben gratis Drinks gekriegt, man hat sich Flaschen gekauft, alle haben getanzt und es war so eine Kellerbar, so eine schicke Cocktailbar.
Ja. Und ich muss halt sagen, so, es war, ich habe halt auch übel darauf geschwitzt, so diesen Triumphzug zu haben. So, ich habe dann gegrindet als Barback, aber dann war ich halt auch so Bar, oder dann wollte ich halt so Barkeeper sein in halt einer der krassesten Bars. Und was man halt sagen muss, so, die hat schon noch ein paar Awards gewonnen und so, als beste Bar und so, also die war schon tough und ich dachte halt auch so, wenn ich jetzt ernsthaft so in meinem Leben immer mal wieder Barkeeper sein will, dann will ich in dieser Bar Barkeeper gewesen sein, weil viel weiter nach oben geht's halt auch einfach gar nicht. Und da waren halt auch ultra krasse Leute so, also das waren schon sehr, sehr gute Barkeeper, von denen ich dann noch viel gelernt habe und so. Im Nachhinein halt voll unnötig, dass ich da so reingrinden wollte und mich so geknechtet habe. Ich hätte, ne, im Ivy zum Beispiel, also da wo Hannes war, ich glaube Lokis war halt viel der coolere Job als so Barback in Palma, aber so als Ivy Barkeeper, es waren halt so pro Bar 5 Leute und es gab so 10 Bars. Also es war halt schon,
es war riesig und unglaublich groß.
Ja. Und das ist halt so, also quasi, das weißt du vielleicht gar nicht, aber so in den, bei uns so, hat man schon so die Ivy Barkeeper ein bisschen belächelt. So, ja, die können Wodka Soda machen, so weißt du.
Und bei uns hat man die Barbacks belächelt. Also ich check ja sogar, was du sagst. Wir haben eine Barkeeper-Ausbildung gemacht, da liegt es nahe, dass man in einer geilen Cocktailbar arbeitet.
Ja.
Aber mir war quasi so von, mir war von Anfang an klar, du wirst nicht Barkeeper in dieser Bar werden, bevor wir Australien verlassen. Und du würdest es ja auch nicht.
Ja, ich hatte immer meine paar Schichten da.
Aber wegen ein paar Schichten, wir haben monatelang den ganzen Tag junge Leute bedient, mit den Typen gequatscht, bisschen mit den Mädels geflirtet, im Poolclub. Dann, wir haben jeden Sonntag im Poolclub, sind wir dann danach in den Poolclub. Leute, das war so cool. Man war mittags in diesem Poolclub, das war ein Rooftop-Poolclub, als Gast. Hat Rabatt gekriegt oder Gratis-Drinks, weil man die Leute kannte. War die ganze Zeit in dem Pool. Dann, so gegen 18 Uhr, ist man rüber in diesen Nachtclub. Da war nämlich Day-Party. Da war so House-Sets dann. Alle sind dann zu der... Also das war so Techno und es war so ein bisschen Rave-mäßig. Da sind dann alle drüber vom Poolclub. Und als das dann vorbei war, um 22 Uhr am Sonntag, sind alle in diese Mitarbeiterbar. Und das ist schon was, was mir echt in Erinnerung geblieben ist irgendwie.
Ja. Also,
und du warst halt Barback da.
Man muss halt...
Sorry, Leute, ich gehe so oft auf Jeremy diese Folge.
Ist das gottlos,
Digga. Nein, irgendwie... Ja, okay, ich schalte mal auf. Das ist gottlos. Das reicht.
Also, wir waren danach in Deutschland auch noch Barkeeper. Das können wir vielleicht auch gleich noch erzählen, aber... Was man sagen muss an der Stelle, wir Deutschen, wir denken irgendwie immer so, Deutschland ist so das höchstentwickelste Land und so, wir sehen so
jetzt
irgendwelche Skalas aus Schweden und so weiter, die dann sagen, okay, die sind da glücklicher und so, und dann sagt man, ja, aber die leben da ja im Kalten und sowas auch immer. Sydney ist eine warme Stadt, die von der Infrastruktur deutlich besser ist als jede Stadt in Deutschland. Sie ist riesig. Es passiert unglaublich viel. Das ist unglaublich geil.
Sie ist am Meer. Man kann surfen. Es ist trotzdem eine Großstadt. Sie hat diesen Fluss drinnen, in dem man, auf dem man, da kann man auf Boote gehen. Die Leute sind ultra entspannt. Man verdient. Wir haben Teilzeit Barkeeper gearbeitet und ich glaube, ich habe $3,000-4,000 im Monat verdient.
Also man muss an der Stelle mal sagen, ich finde, Sydney ist objektiv besser als jede einzelne deutsche Stadt. in den meisten Aspekten.
Ja, aber Sydney ist halt auch hoch angesetzt. Also es ist ja auch bekannt, dass Sydney eine echt coole
Stadt
ist.
Ich finde, wir Deutschen, wir sagen immer so, ja, wir haben hier unser Berlin und unser Köln und Frankfurt. Aber so, es gibt Städte, die funktionieren besser. Also die sind.
Aber findest du, das ist so? Ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Deutschen sagen, die deutschen Städte sind die besten.
Also ich zumindest.
Also die meisten, die ich kenne, die jetzt nach Kopenhagen oder so gehen, sagen, voll geil.
Ich war echt verwundert, dass man Sachen so smarter lösen kann. Zum Beispiel das Bahnsystem, dass man mit der Kreditkarte direkt quasi sein Ticket holen kann oder dass die Supermärkte am Sonntag offen sind. Es sind unglaublich viele Details, die dafür sorgen, dass man sich da, dass die Lebensqualität da einfach besser ist in meinen Augen. Sie ist einfach besser.
Herbert, denkst du nicht, wenn man jetzt so einen Deutschen befragt, denkst du, in Sydney ist es cooler, dass die sagen ja?
Aber weißt du, cooler heißt ja nicht unbedingt zum Beispiel,
oder wenn auch, auch besser von der Infrastruktur oder so. Ich meine, deutsche Städte sind jetzt ja nicht schlecht, also sind ja trotzdem tolle Städte.
Ich hätte das vorher auf jeden Fall, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es einfach Städte gibt und Länder, die vielleicht auch einfach besser funktionieren als die deutschen Länder. So.
Echt?
Krass. Ja, ich hätte das gar nicht gedacht. Also in Amerika würde ich jetzt nicht leben wollen, aber Sydney, der einzige Grund, warum ich so jetzt nicht sagen würde, ich will safe nach Sydney ziehen, ist, weil die halt da Englisch sprechen und weil ich halt so, ne, ich fühle mich als Deutscher, ich will hier sein, ich will hier Deutsch sprechen und so, Muttersprache, ja. Aber sonst hält mich nicht viel auf. Sydney ist einfach so die bessere Stadt halt in meinen Augen.
Ja. Ja, gut, da sind wir halt unterschiedlich. Mir war das vorher klar, deswegen wollte ich da auch unbedingt hin.
Ach so, ja, gut. Welche Städte gibt es noch, die besser sind als deutsche Städte?
Vancouver ist, glaube ich, echt geil oder so generell ein paar Städte in Kanada, Kopenhagen, Melbourne mochte ich nicht so. Ich glaube, so ein, zwei Städte in Neuseeland sind echt cool. San Francisco fand ich richtig cool.
Ja, check ich.
San
Francisco ist
cool. Ja, es gibt ein paar Städte. Ich meine, es kommt halt auch immer drauf an, wie du es siehst. Bestimmt ist Singapur auch eine krasse Stadt. Das fände ich ja zum Beispiel nicht so cool. Oder, gut, nee. Leute, ich will hier einmal kurz ein Statement machen. Nicht ein Statement, ich will eine Ankündigung machen. Falls ihr mich jemals in Dubai seht, dann wisst ihr, ich bin abgehoben geworden, habe meine Seele verkauft, weil Dubai ist der letzte Ort, an den ich gehen würde. Und wenn ich jemals dahin gehe oder auswandere, dann bin ich ein anderer Mensch geworden und ihr dürft mich haten. Weil Dubai ist es nicht.
Glaubst?
Ich bin fester Dubai-Hater, wirklich. Ich check's wirklich nicht. Ich würde 10-mal lieber auf irgendeinem Berg in der Schweiz leben, was ich echt nicht gerne machen würde, als in Dubai.
Glaubst du nicht, dass du mal für ein Geschäftsessen oder so dahin reisen wirst?
Ja, also ich habe das jetzt gesagt und ich meinte es auch so, falls ich mal wirklich dahin muss, ich meine, ich habe da ja auch Zwischenstopps, wenn ich nach Bali fliege oder für ein, zwei Tage, weil es wirklich ein dringendes Gespräch ist, vielleicht.
Ja.
Aber so wirklich zum Urlaub machen oder halt auswandern, das sowieso nicht. Das finde ich irgendwie auf ganz vielen Ebenen einfach, ja, einfach kacke. Ich finde, also auch wenn ich von jemandem höre, dass er Dubai so mag oder nach Dubai auswandert, das macht schon was in mir, was ich über die Person denke.
Diese zwei Dudes, die reich werden wollten, sind jetzt nach Dubai ausgewandert. Hast du das gesehen?
Dieser Jakob und Max.
Wohnen die nicht sogar im Burj Khalifa?
Ich glaube, die jetzt in Lambo gehabt. Keine Ahnung. Gut, aber das bei den Typen, die sind nicht verkehrt bestimmt. Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Deswegen juckt es mich nicht.
Ich habe nichts gesehen, außer dass die jetzt im Burj Khalifa wohnen oder
echt
so.
Jetzt? Ich habe gesehen, dass sie ein Lambo haben. Das ist crazy.
Er gläst dann so Dubai. Aber ich kann halt Dubai Glaze gar nicht ernst nehmen, weil du kannst ja... Literally, du kannst nichts Schlechtes über Dubai sagen, wenn du in Dubai wohnst.
Ja,
du darfst.
Ich habe auch mal so eine Doku, ich weiß nicht, ob es von Jan Böhmermann war oder so. Aber da braucht man gar nicht drüber anfangen. Dubai ist quatschig. Dubai ist es nicht.
Ja,
da gibt es so viele Punkte, an denen ich jetzt anfangen könnte.
Ich habe heute Morgen gesehen, wie die so riesige Packungen Eiswürfel in den Pool kippen, weil es draußen 42 Grad hat. Bruder, das ist für mich der hohlste Scheiß. Digga, dann lebt halt nicht oder dann baut halt nicht so fette Infrastruktur mit riesigen Pools und alles riesig und groß und Digga, in der scheiß Wüste. Digga, es ist da super heiß. So.
Ja, vor allem die glazen alle Dubai so, als ob es so krass ist, als ob die nicht die negativen Seiten sehen, so als ob es das Paradies ist, wo alles super läuft.
Ja.
So als ob das nicht auf Kosten von Millionen anderen Menschen gebaut wird.
Naja, es ist so krank, also, dieses Slums da außenrum.
Ich könnte das gar nicht da wirklich glücklich leben und wirklich ausblenden, was drumherum passiert.
Ja, dieses Mitarbeiter-Slums sind ja so heavy. Du hast wirklich so, das ist wie aus dem Geografieunterricht so, wo du auf der einen Seite so die Reichen hast und auf der anderen Seite die es gebaut haben. So.
Ja, es gibt so viele Sachen, oder Prostitution. Also,
ja, Frauenrechte, brutal.
Ich meine, auch wenn ich mir einfach mal die Typen angucke, die da leben.
Schaut auf jeden Fall Jakob und Max. Haben die eigentlich ihren Lambo mitgenommen? Die haben sich ja ein Lambo gekauft?
Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass sie da hingezogen sind. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie bei Omid waren und sich ein Lambo gezogen haben,
ja.
Was ich krass finde.
Ja, da seitdem habe ich sie auch auf der Map. Dann hat Hannes gesagt, Bro, lass auch mal Lambo kaufen.
Wir überlegen mal so, was sind smarte Moves, was könnte uns irgendwie was bringen oder irgendwie cool ankommen oder was weiß ich, habe ich überlegt. Würde es Sinn machen, sich jetzt so für Status oder so, sich so ein Lambo zu kaufen?
Ich
sind wir
so
zu dem
tot,
Entschluss gekommen?
Oder?
Nein, das wäre es nicht. Würde auch nicht zu uns passen und ich würde ihn auch gar nicht fahren.
Das ist halt so, ich glaube, das ist so, man versucht dann so Validation zu suchen für, ja, wir sind erfolgreich und dann kauft man sich so ein Lambo. Aber Bro.
Aber ich finde, das ist voll Typsache. Ich glaube zum Beispiel, dieser Jakob und Max, die hatten das schon immer als Traum. Die standen halt
ja
auf Autos.
Ja, kann sein, kann
du hast
sein.
Keinen Führerschein und ich hab kein Auto. Also uns jucken halt Autos nicht so.
Ja, das
wir
stimmt.
Wir stehen zum Beispiel auf Wohnungen.
Das stimmt.
Also ich kann schon voll verstehen, dass man immer als Kindheitstraum Lambo hatte und wenn man dann Geld hat, sich den
ja
kaufen.
Ich meine, die Frage ist halt so ein bisschen, ist es entstanden, weil du in deiner Kindheit halt so, du hattest deine Vorbilder, zum Beispiel so, keine Ahnung, 187 oder, ja, die fahren ja eher so CL500 oder solche Autos. Aber ich meine jetzt eher so The Migos, heißen die Migos oder The Migos? Migos,
ich glaub, Migos
oder so Rapper generell, die wollen dann alle große Autos fahren und so und dicke Ketten haben. Und das finde ich halt so, ich finde es so ein bisschen kindisch. Also respectfully, ich finde es ja einfach ein bisschen kindisch, dann das so als Ziel zu haben, so als ob du jetzt so eine Firma bauen willst, um dir dann so ein pinkes Auto zu kaufen. Like,
ja, bin ich irgendwie zwiegespalten. Also kindisch finde ich es irgendwo auch, aber wenn, sagen wir mal, die haben das wegen anderen Leuten und machen es dann, aber werden dann deswegen glücklich, dann, keine Ahnung, wenn ich mir eine Hose kaufe und ich kaufe sie mir, damit dann Mädels mich gut finden in der Hose und ich bin glücklich darüber, dann finde ich es irgendwie auch okay. Und wenn ich immer einen Traum hatte, ein Lambo zu kaufen, weil irgendwelche coolen Rapper das hatten und dann habe ich das Geld und ich erfülle mir den Traum und bin happy, dass ich es geschafft habe, ob das jetzt ist für mich oder für andere, wenn ich damit mich wohlfühle?
Sehe ich auf jeden Fall so. Für mich wäre es auf jeden Fall so eine sehr niedrige Motivation für ein Statussymbol, mich so anzustrengen. Also ja, es ist ja obviously ein Statussymbol.
Ja, ich,
oder
ich
nicht?
Ich kann's irgendwie nicht sagen. Also ich persönlich check's ja auch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch einfach geil ist. So aufs Gaspedal, das brummt so laut, du ziehst los, so. Mich jucken Autos gar nicht und ich find's auch ziemlich geil, wenn ich mal in einem ansatzweise schicken Wagen sitze und selber mal aufs Gaspedal drücke und es ein bisschen lauter wird. Finde ich einfach geil. Ich habe das Gefühl, das ist so in der Natur, dass man das einfach geil findet. Man ist dann in so einem Lambo, zieht an der Autobahn lang.
Loki, clip das Chat, wenn ich einen Führerschein gemacht habe und so das erste Mal selber Auto gefahren bin.
Ja, weißt du nicht gar nicht, wie das ist.
Vielleicht kriege ich dann ja auch diesen, vielleicht check ich es dann sogar.
Ja. Okay, Dubai ist abgeschlossen und Autos. Wir haben ein wichtiges Announcement, was ich ziemlich cool finde. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das schon bei Olivias TikTok gesehen habt, aber es gibt T-Shirts mit unserem mit unserem Podcast-Cover drauf. Da stehen wir so nackt da und halten uns so gegenseitig die Hand vor den Körper. Und die T-Shirts sind sehr tough. Ich finde sie sehr cool. Und wir verlosen 10 Stück davon. Also das heißt, wir haben 10 drucken lassen und die verlosen wir. Und alles, was ihr tun müsst, ist uns auf YouTube, Spotify und TikTok zu folgen und zu kommentieren, worum es in Adoptivbrüder geht. Also fast Adoptivbrüder in irgendeinem Satz zusammen. Und wenn der Satz cool ist, benutzen wir den als Slogan für unsere Kampagne. Und dann schickt an unseren Account Adoptivbrüder einen Screenshot von dem Satz und da verlosen wir die 10 Gewinner draus. Dann haben wir das Gewinnspiel auch geklärt und wir wollten eigentlich heute noch über das Thema Freundschaft reden, weil Jeremy und ich sind Freunde und es gibt so ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind, die echt krass sind bei uns. Zum Beispiel, dass wir seit 3 Jahren zusammenleben und davon uns ein Jahr fast ein Zimmer geteilt haben oder ein halbes Jahr.
Ja, Mann.
Was ja echt eine außergewöhnliche Situation ist. Und deswegen reden wir lieber über ein Thema, was wir danach machen wollten, und zwar unsere Assi-Zeit. Weil sowohl Jeremy und ich als auch Livia und Romina hatten eine Assi-Zeit. Und ich weiß nicht, wer von euch damals auch eine Assi-Zeit hatte, aber es ist irgendwie so eine Zeit, wenn ich so drüber nachdenke, ich bin so zwiegespalten. Ich finde es einerseits schon ein bisschen geil. Mit Assi-Zeit meinen wir schon so, ja, dieses, man trifft sich zum Betrinken, man so probiert zum ersten Mal Drogen aus, man stürzt ab, 187, so richtig ranzig, Stress mit Eltern.
Ja, klauen und so.
Genau, und da würden wir gerne ein bisschen drüber reden.
Also, ich muss ja sagen,
wie lange ging deine Assi-Phase?
So, es hat so angefangen, ich war, weiß nicht, da war ich so 12 oder 13 und dann war es auch wirklich einfach so straight up, so, ich war mit der Letzte von meiner Freundesgruppe, der dann so da reinkam in dieses ganze Rap-Ding. Vorher habe ich so Pop gehört. My way, this way, this I did it my way. Das habe ich so gehört und dann so eine Woche später habe ich so. Welcher Song war das?
CF500? Nee. Aber das konnte ja wirklich kein Mensch erkennen.
Scheiß drauf. Auf jeden Fall habe ich dann.
Ja, löst doch auf.
Achso, das war Intro von High und Hungrig. Und dann, ich habe so. Ich habe so übelst schnell richtig viel Rap gehört und dann auch nur noch Rap und habe dann ja irgendwann auch selber angefangen zu rappen.
Mhm.
Und das ist so, ich bin übelst so fein aufgewachsen, gute Gegend, gutes Umfeld eigentlich so und ich glaube...
Sehr gutes Umfeld, sehr gute Gegend, sehr gut aufgewachsen.
Also, ne, ja, oha, Digga, übertreib, ich würde sagen, absolut average. Absolut average. Meine Mutter verdient absolut average.
Nein,
alleinerziehend.
Ich meinte nicht Geld. Hä, wir waren in einer super schönen Gegend. Wir hatten einen Spielplatz vorm Haus. Null Probleme. Ich würde schon sagen, dass wir nicht durchschnittlich, sondern sehr gut aufgewachsen sind. Damit
ich würde sagen,
Geld.
Du bist schon nochmal ein gutes Stück besser aufgewachsen.
Würde ich auch sagen. Also. Aber wie gesagt, ich meinte nicht Geld, sondern einfach so der gesamte Vibe. Du wurdest nie geschlagen. Ne? Deine Mutter war immer ultra supportive, ultra nett. Familien feiern. Die Familie war nicht verstritten. Also, ich würde schon sagen, sehr gut.
Ja, ja.
Das Einzige, was nicht sehr gut war, sondern nur gut war, Geld bei dir vielleicht.
Ja. Ich glaube, es passiert wirklich in Deutschland relativ viel, dass so diese Mittelschicht so das Bedürfnis hat, dass es der Mittelschicht irgendwie schlecht geht. Oder dass man sich selber so, weißt du?
Oh, ich habe sogar was Passendes dazu. Es gab letztens so einen Shitstorm, da hat irgendeine TikTokerin gesagt, boah, sie wünschte, sie wäre so auf der Straße aufgewachsen und in diesen Ghettos oder in diesen Hochhäusern.
Ja,
checkst
ja.
du?
Safe.
Erinnerst du dich? Und dann hat sie so einen Shitstorm gekriegt, weil dann die so aufgewachsen sind, eben gesagt haben, wie daneben das ist.
Das ist auch,
ich weiß nicht, ob das ist, was du meinst.
Das ist exakt,
das,
was
ich meine. Die das gesagt hat.
Und Loki, das ist halt so, zu irgendeinem Zeitpunkt hättest du sicher auch so ein Statement aus mir rausbekommen und aus Livia und keine Ahnung von Romina.
Aber als ihr so 14, 15 wart.
Ja, genau, weil es ist halt wirklich dann so, man findet das richtig cool. Man findet das richtig cool, richtig Gangster zu sein. Und man checkt gar nicht, dass die Leute, die wirklich Gangster sind, nicht Gangster sind, weil sie wollen. Sondern weil sie halt nichts anderes haben oder weil die Familie schon kriminell ist und so weiter. Und weil die quasi in der Kindheit irgendwie Scheiße miterlebt haben und so.
Ja, aber unsere Assi-Zeiten waren noch anders. Ich glaube, bei dir war eher so Gangster, bei mir war eher so Party.
Ja, man muss halt auch sagen so, ich sag, in Deutschland gibt es echte Gangster, aber es gibt wahnsinnig viele Möchtegerns. So, zum Beispiel, wenn man jetzt nach Amerika schaut und so, da gibt's ja, ich würde sagen, dass die Kriminalität noch deutlich intensiver in den höchsten Stufen so. Also es gibt ja schon seit immer übelst kranke Gangs und die slaughtern sich alle weg die ganze Zeit und so. Und zum Beispiel jetzt auch 187, ich habe die Jizzes-Doku geschaut lately, er sagt ja auch,
tough, oder?
Sie haben sich voll inspiriert an den amerikanischen Gangstern und ich glaube, das ist so, was ich so generell wahrnehme von deutschen Gangstern, alle wollen halt so ein bisschen so sein wie die echten Gangster so aus Amerika, trotzdem, ja, so diese Statussymbole und dann, ne, was ist es, es ist immer Bitches, Money und Waffen, Drogen, Gewalt, so, das sind so halt die Themen so. Und das ist dann, man versucht sein Leben aktiv mit diesen Dingen zu füllen. Ja, und dann halt so Schlägereien gehabt und so. Bruder, es gab, Digga, damals hat man Schlägereien wegen den most random Sachen angefangen. Ich erinnere mich noch, wir waren am Heidesee, erinnert, weißt du, was das ist? In Karlsruhe ist das so ein, also ja, my bad. Also du warst ja auch Heidesee-Chiller.
Ich habe mit Tizian zusammen Heidesee ins Leben gerufen.
Ah, okay.
Heidesee
okay.
gab es als Chiller-Spot nicht. Und wir haben Karlsruhe dazu gebracht.
Erinnerst du dich, als ich so... Ich habe so Schattenboxen mit so einem gemacht. Dann habe ich ihm aus Versehen so am Kinn getroffen. Erinnerst du dich daran?
Ja, erinnerst du dich daran? Ja, klar.
Bruder, und das hat dann gereicht. So beim Schattenboxen berührt man sich so ein bisschen und sofort ist man aufeinander losgegangen. So. Und dann schlägt man sich und so und wirft sich auf den Boden oder so. Auch allein so mit Freunden. Man hat sich die ganze Zeit so angestresst und so. Es ist so goofy gewesen, low-key, wenn man da so zurückschaut.
Aber das spielst du ja schon nur für dich oder für euch.
Ich meine, also, das ist halt so diese Assi-Zeit, man will so sein wie die ganzen Gangster-Rapper und so. Ich glaube, übel viele Leute haben das so miterlebt.
Ja, ja, safe. Aber ich finde schon, es gibt so zwei verschiedene Assi-Seiten. Es gibt so diese Schlägerei-Waffen-Dealen und dieses so ein bisschen abends mit Musikboxen rumlaufen, kiffen, zu viel trinken. Auch mal, sage ich ehrlich, damals Müll asozial rumliegen lassen und so. Mal einen Einkaufswagen in irgendeinen Basketballkorb werfen oder so oder irgendwelche Sachen anzünden.
Irgendwie das gibt mir jetzt gerade so, what's your favorite curse word?
Ja,
probably fuck.
Digga, genau das wollte ich auch gerade sagen. Das hört sich jetzt so ein bisschen lame an, außer nach deinem. Aber man war halt damals 14 und das war halt damals so ein bisschen krass. Klar, jetzt sehe ich ja selber die 14-Jährigen und lache so ein bisschen über die. Aber ich war schon auch so, sage ich ehrlich. Mhm. Ich war der mit einer Musikbox und seinen Freunden gechillt hat und sich cool gefühlt hat, weil er Wodka Orange getrunken hat und irgendwas angezündet hat, was gar nicht krass war. Irgendwie, ich glaube, es waren immer so kleine Grille, die dann so explodiert sind. So diese Gaskartuschen oder so. Ja, dieses Kämpfen oder so, das habe ich nie ganz gecheckt. Also ich würde niemals mich mit irgendjemandem schlagen, wegen irgendeinem Grund.
Generell, so, auch, ich habe mich zum 1 gegen 1 mal getroffen mit einem, Digga, es war so random. So.
Das finde ich so
cool. Digga, er schreibt so in meinen Chat.
Zum 1 gegen 1, was ist das?
Ja, er schreibt so in meinen Instagram-Chat 1 gegen 1, ich sag, oder andersrum, und ich sag so, let's go.
Das ist wie bei diesen Hooligans.
Dann, ja, ist genau wie bei den Hooligans. Dann treffen wir uns so im Wald und dann schlägt man sich so 15 Minuten lang. Digga, dann geht
du hast dich nicht wirklich zum 1 gegen 1 verabredet.
Doch, zum 1 gegen 1, wir treffen uns am Waldrand. So,
ohne treten.
Wir treffen uns am Waldrand, so, dann schlägt man sich 15 Minuten, dann geht man nach Hause und macht seine Hausaufgaben. So, es ist so random.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja, es ist so weird. Naja, was ich auf jeden Fall auch ultra wichtig finde zu sagen ist, es ist ganz normal, sich so Zugehörigkeit zu suchen, und es ist auch nicht schlimm, Rap zu feiern. So, ich höre jetzt auch noch Rap, und es ist auch nicht schlimm, Statussymbole cool zu finden. Es ist auch nicht schlimm, ja, zu Rappern aufzuschauen. Man muss nur immer das so richtig einordnen für sich selber auch, weil die machen das auch, um zu polarisieren, die machen das auch, um die krassesten zu sein, und bei vielen ist es wirklich nur eine Kunstfigur. Und was man nicht vergessen darf ist, die Hauptmission von einem echten Gangster ist nicht mehr das Gangsterleben leben zu müssen, und das, glaube ich, gerät oft in Vergessenheit. Dieses ganze Drogen nehmen und dieses ganze in Gewaltthemen verstrickt sein, das ist alles nicht erstrebenswert. Die echten Gangster müssen das machen und alle anderen suchen sich das aus. Und deswegen auch der Abschluss vielleicht zu diesem ganzen Thema unserer Assi-Zeit. Seid ultra vorsichtig, was ihr macht, weil gerade in diesen Milieus könnt ihr euch echt euer Leben versauen, und zwar schon sehr früh. Wir haben Leute, die waren schon im Knast jetzt mit 21, die waren mit uns in der Klasse und waren im Knast.
Und haben ein Kind.
Haben zwei Kinder, haben fettes Vorstrafenregister. Wir haben andere, die haben übelst die Schäden erlitten durch Drogen. Also quasi, normalerweise bin ich so zum Beispiel bei Hannes, der hat damals Partys gemacht und so, und das, ja, man kann schon mal auf die Kacke hauen und so, aber es gibt auch Themen, wo man sich echt richtig versauen kann, und das ist sowas. Deswegen seid da vorsichtig, und ich bin wirklich mehr als happy, dass ich hatte meinen Spaß, und ich bin dann auch rechtzeitig wieder rausgegangen, und mindestens diesen Schritt drüber müsst ihr wieder schaffen, so. Gangster sein ist echt, freiwillig Gangster sein sollte niemand machen.
Und mit diesen schönen Worten beenden wir die Folge und geben noch Credits. Und zwar ist Adoptivbrüder ein Podcast von Das Ding vom SWR. Die Redaktion unserer Legenden Timo Klump und Wiener Nünging. Den Schnitt unserer Legende Marco Artmann. Das Sounddesign von Benjamin Hien und Santiago Jaramillo. Und das Cover von Julia Kaiser. Und wer jetzt noch dran ist, ist echt cool.
Und eine Sache habe ich vergessen. Und zwar, ich grüße zwei Leute, nämlich Finn und auch Jason. Wir haben euch in Real Life getroffen, und ich finde es immer voll cool, wenn Leute actually den Podcast hören und ja, dann in Real Life auch mit uns quatschen. Ist immer so weird, so wenn ich weiß, dass wenn ich hier rede, dass das actually jemand hört. Und wenn ihr uns in Real Life trefft, dann können wir euch auch am Ende der Folge grüßen. Und ja, love you guys. Bye.